Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über sensible Themen wie Leichen, Blut, Unfallopfer und Suizid. Wenn du mit diesen Inhalten Schwierigkeiten hast oder du dich dadurch getriggert fühlst, raten wir dir, diese Folge nicht anzuhören. Es gibt immer Unterstützung und du kannst dich an verschiedene Stellen wenden, wenn du Selbsthilfe benötigst. Deine Gesundheit und dein Wohlbefinden stehen hier an erster Stelle. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Marie brennt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder einige spannende Themen für euch und ich würde sagen, wir legen direkt los. Hallo, ich bin Marie, ich bin Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr und das ist mein Podcast. Ich spreche mit meinen Gästen über spannende Themen, die mich interessieren, rund um die Feuerwehr. Viel Spaß bei Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast. Mein heutiger Gast ist Tim. Tim ist 38 Jahre jung. Hallo Tim.
Hallo Marie. Freut mich, dass du es hier in Schwarzwald geschafft hast zu uns.
Ja, ich bin auf dem Heimweg gerade und habe Tim und Dominik vor drei Tagen eine Nachricht geschrieben.
Ja.
Könnte ich vorbeikommen für einen Podcast?
Genau, wenn man mal das Vorfeld betrachtet, du hast dich dort mal gemeldet und gesagt, du lässt uns genug Zeit und das wird nicht so spontan.
Genau. Tja, jetzt bin ich heute da. Dominik und Tim haben Zeit für mich und wir haben tatsächlich viele spannende Themen. Tim, du bist in der Freiwilligen Feuerwehr, du bist von Beruf Bestatter und hast ein tolles Projekt, Project for Life, das du mit Dominik damals 2022 gegründet hast.
Genau.
Fangen wir einfach von vorne an. Erzähl doch mal was über dich, Tim.
Ja, so meine Feuerwehrlaufbahn hat klassisch begonnen wie jeder. Nicht unbedingt jeder, aber wie bei vielen mit der Jugendfeuerwehr. Ein Freund angesprochen, komm doch mal mit in die Feuerwehr. Da bin ich mitgekommen und da bin ich hängen geblieben.
Cool.
Dann habe ich alle Lehrgänge so durchgemacht von dem damaligen Grundausbildung über den Atemschutzgeräteträger. Dann kam irgendwann der Gruppenführer, dann der Ausbilder für Truppmann und Truppführer. Da war ich dann auch Leiter der Ausbildung für uns im Kinzigtal. Cool. Dann ging es weiter mit dem Zugführer und letztendlich war ich dann auch mal 2 Jahre stellvertretender Feuerwehrkommandant, stellvertretender Wehrleiter, wie es glaube ich im Rest von Deutschland heißt.
Genau.
Genau. Ein sehr spannendes Thema. Und sehr viele Facetten, auch bei einer Größe einer Feuerwehr von 120 aktiven Einsatzkräften ist natürlich auch eine Herausforderung.
Wow. Ja.
Ja, genau, das ist so meine Feuerwehrlaufbahn. Die berufliche Laufbahn, gelernt habe ich tatsächlich Schmied.
Oh, sehr spannend, das wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, das ist cool. Und dann ging es weiter im Familienbetrieb. Und wir haben ein Bestattungsunternehmen, ein Blumengeschäft und eine Friedhofsgärtnerei.
Okay.
Und ja, da habe ich dann mich zurechtgefunden in diesem Familienunternehmen und arbeite da jetzt auch schon circa 20 Jahre. Ja, und weiter ging es dann mit meiner Geschichte, dass ich Instagram für mich kennengelernt habe. Ursprünglich erstmal so für den Gedanke, geschäftlich zu nutzen. Hab dann ein Thema ausgesucht, was mir Spaß macht. Es war dann Feuerwehr natürlich.
Mensch, was für ein Zufall.
Ja, gell? Und ja, da habe ich immer so ein Quiz vom Ausbilder gemacht. Damals gab es noch die Quizfragen bei Instagram. Das
okay,
gibt's ja jetzt
ja,
irgendwie nicht mehr.
Mich, ja.
Und das wurde echt so gut immer mitgemacht und gefragt, wann kommt's nächste, bis ich dann auf den Neckar Verlag zugegangen bin. Der publiziert auch die Ausbildungshefte für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, was die Feuerwehr angeht.
Das sind diese kleinen roten Ausbildungshefte,
Hefte,
ne?
Genau.
Ja, ich erinnere mich.
Und die haben dann mit mir zusammen das Quiz vom Ausbilder als Druckformat gemacht.
Oh, cool.
Und das war eigentlich auch echt schön. Dann konnte man wirklich auch eine ganze Bandbreite von Fragen, egal ob jetzt für Grundausbildung oder auch für Führungskräfte, den einzelnen Feuerwehrleuten mitgeben, was sie dann in der Wache spielen konnten oder wie auch immer sie das dann nachher gehandhabt haben. Und ich habe dann die Chance genutzt, das Thema, meine Erfahrung durch Bestattung und die Erfahrung durch Feuerwehr, durch meine ganze Laufbahn miteinander zu verknüpfen und diese Erfahrung einfach den Feuerwehrleuten mitzugeben, indem ich ein Buch geschrieben habe, Einsätze mit Todesfolge. Und das behandelt einfach dieses auch gewisse Tabuthema Tod Und ich gehe auch explizit darauf ein, was für Erfahrungen ich gemacht habe, auch welche Methoden ich verwende mit meiner Erfahrung. Zum Beispiel einfach mal eines zu nennen, eine Abschiednahme direkt vor Ort. Wenn Angehörige vor Ort sind, dass man einfach die Möglichkeit gibt, dass man seinen Liebsten, der leider ums Leben gekommen ist, wenn es die Situation zulässt, noch mal kurz sehen kann. Normalerweise ist der Gedanke immer weg vom Schuss, wegbringen und ja, nichts sehen. Aber das kann, wie wenn man die 5 Phasen der Trauer kennt, auch sehr hilfreich sein, wenn man diese Abschiednahme, das Realisieren schon vor Ort ermöglicht. Zum Beispiel, das sind so Punkte, die ich dort aufgenommen habe. Und aus diesem Buch hat sich dann der Vortrag, unser Seminar mitentwickelt, dass wir mit Project for Life, das damals im Vorgarten unter einem Dachzelt gegründet wurde von mir und Dominik.
Ja.
Mit ursprünglich einer ganz anderen Intention. Wir wollten einfach was Gutes für die Welt tun. Was genau wusste man noch nicht. Aber letztendlich hat sich das dann entwickelt, dass aus dem Buch der Vortrag wurde, als ein benachbarter Feuerwehrkommandant mich angefragt hat, Tim, wir haben noch Platz in unserem Dienstplan. Hättest du Zeit zu diesem Thema, was bei uns zu machen? Dann habe ich gesagt, stopp mal, das Buch ist noch gerade in der Korrektur, bin noch nicht mal fertig.
Ja.
Und letztendlich habe ich es dann aber gemacht. 2 Wochen später kam die nächste Anfrage von der Feuerwehr und da habe ich dann mich mit Dominik zusammengesetzt und gesagt, ja, jetzt müssen wir da ein bisschen mehr tun und wir ziehen das jetzt zusammen auf. Und mittlerweile ist aus dem einstündigen Seminar, einstündigen Vortrag, kann man sagen, ein mindestens 3-stündiges Seminar geworden.
Und euer Lebenswerk, habe ich so das Gefühl.
Ja, ja.
ganz kurz, du hast gerade die 5 Phasen der Trauer angesprochen. In der Podcast-Folge, die ich mit Dominik aufgenommen habe, geht der Dominik auch ganz explizit nochmal auf diese 5 Phasen ein. Gerne könnt ihr diese Podcast-Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt oder sie noch kommt, anhören. Du hast ein Buch geschrieben. Wo kriege ich das Buch denn her? Wo kann ich das denn kaufen?
Also ganz klassisch beim Verlag, beim Neckar Verlag auf der Webseite. Okay. Oder wenn man es in Google eingibt, kommt es mittlerweile auch. Einsätze mit Todesfolge. Es gibt es auch auf Amazon. Also eigentlich überall, wo es so gängig Bücher gibt, kann ich es auch erwerben.
Ist das Buch für mich als Privatperson gedacht oder für die Feuerwehr? Oder kann man daraus eine Ausbildung machen?
Ja, also das Buch ist primär schon für Rettungskräfte, Feuerwehr gedacht, weil sehr viele Feuerwehraspekte auch beleuchtet, aber natürlich auch interessant für alle anderen, die sich um das Thema Feuerwehr, die das Thema Feuerwehr gern haben oder die dafür brennen.
Ja, ja. Genau. Ja.
Allerdings ist vom Schreibstil her und von der Größe schon auf Feuerwehrpraxis gehalten. Das heißt, es ist nicht ein fettes Buch, sondern sehr schlank, weil wir wissen ja selber, Feuerwehrleute sind Praktiker und wenn man denen eine riese Theorie hinlegt, dann wird's schwierig. Deswegen habe ich mich da wirklich auf das konzentriert, was wirklich inhaltlich wichtig ist.
Okay, das heißt, man kann dein Buch gerne kaufen, man kann das mal durchblättern und lesen und wenn man in die Tiefe reingehen möchte, dann kann man euch doch einfach buchen. Project for Life. Ihr, was passiert, wenn ich euch buche?
Genau. Hast du richtig verknüpft? Das Buch ist wirklich nur ein ganz geringer Teil davon. Die Vorträge, die dauern, unser Seminar dauert mittlerweile circa mindestens 3 Stunden. Und danach passiert auch noch viel. Wir schauen immer, dass wir einen Tag einpeilen können, wo die Feuerwehr am nächsten Tag vielleicht Zeit hat. Also nicht unbedingt unter der Woche, weil ein gemütliches Beisammensein, da gibt es sehr, sehr viele Gespräche. Das kann sein, wir hatten schon Seminare, da sind wir erst um 3:30, 4 letztendlich wieder im Hotel gewesen,
wow,
weil so viel Nachbearbeitung stattgefunden hat, so viele gute Gespräche.
Ja.
Und wenn man uns dann bucht, kann man unverbindlich bei uns anfragen für dieses Seminar. Und wir haben es jetzt auch so, dass wir das ermöglichen, dass die Feuerwehr mit einem Konzept von uns zu einem Betrieb vor Ort gehen kann und dort mit einem Sponsoring diesen Vortrag danach erhalten kann. Dass die Firma nachher über Werbekostenausgaben, die wird dann auch bei uns genannt im Vortrag, man kann gemeinsam mit der Feuerwehr einen Pressebericht darüber machen, diesen Vortrag ermöglicht. So dass auch wir unseren Vortrag weiter im deutschsprachigen Raum verbreiten können, weil letztendlich machen wir das alles noch im Moment so ehrenamtlich mit Urlaub. Das können wir aber auf Dauer so nicht stemmen.
Nee, vor allen Dingen ist es so ein wichtiges Thema. Also das sollte man sich zu Herzen nehmen und wirklich schauen, also dass man auch das Geld dafür aufbringt. Und wie du schon gesagt hast, man kann eine Firma bitten, ob sie durch ein Sponsoring das Ganze einfach mitfinanziert.
Ja, und warum ist der Vortrag so wichtig? Das haben wir uns auch am Anfang die Frage gestellt, wie viel Nutzen hat die Feuerwehr oder die einzelne Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau davon, haben dann festgestellt, dass bei dem Vortrag sehr, sehr viel passiert und dass tatsächlich die Feuerwehren schon gut aufgestellt sind, was das angeht. Gerade die PSNVE und die PSNV-Geschichte, die Peers, die jetzt neu entwickelt werden. Wir sind ja auch sehr großer Fan davon, dass die Feuerwehren selbst eher eine die psychosoziale Notfallversorgung für genau. Einsatzkräfte zu sich holt, weil das sind Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen, die auch eine Ahnung haben, ja. Weil wenn ich als Einsatzkraft erstmal erklären muss, was ein Spreizer ist und wie das alles funktioniert, ich sag's auf Badisch, dann habe ich schon geschwätzt.
Ja? Genau.
Das macht's echt schwierig dann nachher, was auch oftmals so ist. Die haben das Verständnis ja gar nicht, wenn jemand ohne Feuerwehrbasis zu uns kommt und uns dann irgendwie ja mit uns reden möchte und uns irgendwas von der Seele nehmen möchte, kann es vielleicht sogar sein, dass es für den nachher am Ende noch belastender ist wie für uns, weil er diese Situationen so gar nicht kennt.
Ja.
Und dahingehend sind die Feuerwehren schon recht gut aufgestellt. Was aber unser Ziel ist, ist präventiv noch einen Schritt davor einzugreifen.
Genau, also das, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Nachsorge gesprochen.
Ja.
Und jetzt kommt ihr mit Project for Life, ihr seid für die Vorsorge zuständig.
Genau, die Vorsorge. So dass im Prinzip die einzelnen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden lernen, mit belastenden Ereignissen umzugehen. Woran erkenne ich es überhaupt? Reflexion ist da ganz, ganz wichtiges Thema, dass sie wissen, wann stimmt mit mir was nicht, ja? Dass sie das auch merken, weil irgendwann kommt der Punkt und dann muss ich reagieren. Wenn ich es nicht tue, dann ist es vielleicht irgendwann zu spät. Es ist wie mit jeder Krankheit auch. Je schneller ich diese behandle, desto größer ist die Chance auf Heilung.
Ja.
Ja. Und da greift eigentlich auch unser Ansatz. Ja, was auch ein großer Vorteil unseres Seminars ist, wir haben zwar keine Psychologie studiert, aber wir haben gemeinsam 30 Jahre Erfahrung im Thema Feuerwehr und Rettung und über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Bestattung mit circa 120 Sterbefällen im Jahr, auch recht viel verschiedene Dinge gesehen, eigentlich alles gesehen, was es so gibt.
Wow, ja.
Und diese Erfahrung bringen wir auch mit rein, mit viel Storytelling, um einfach auch zu erklären, egal wie alt ich bin, egal wie viel ich schon gesehen habe, es kann immer passieren, um die Leute zu sensibilisieren, dass sie verstehen, es ist nicht so, dass ich hart bin und mir kann überhaupt nichts was, ja. Selbst mir oder am Dominik passiert es ein bis zweimal im Jahr, dass wir tatsächlich getriggert werden. Und wenn wir nicht wüssten, wie wir mit umgehen sollen, dann wird es manchmal ziemlich blöd aussehen.
Ja.
Ja. Und wir haben auch ein System entwickelt, das ist das SAFE-System. Das haben wir dazu entwickelt, dass Einsatzkräfte schnell in belastenden Situationen so einen kurzen quasi Reset machen können. Dass sie sich einmal kurz erden können, wenn eine belastende Situation kommt und dann die Situation gut überstehen können. Und zwar haben wir das Wort SAFE genommen als Anhaltspunkt, so wie man auch in der Feuerwehr die GAMS-Regel zum Beispiel kennt beim Gefahrgut, Gefahr erkennen und so weiter und so fort. Nur die GAMS ist recht schwer zum Herassoziieren, was das mit der Feuerwehr zu tun hat.
Sag deswegen nochmal die GAMS-Regel für alle, die zuhören.
Gefahr erkennen, absichern, absperren, die Menschenrettung und dann das Spezialkräfte alarmieren.
Ganz genau. Für alle, die mit Feuerwehr nichts zu tun haben und uns heute zuhören, das war die GAMS-Regel.
Genau.
Jetzt darfst du weitermachen.
Bei uns gibt's, bei uns gibt's die SAFE-Regel. Mhm. S steht für Stopp. Das heißt, im Moment einfach mal kurz bewusst anhalten, den Moment wahrzunehmen, einmal tief durchzuatmen. Das hilft schon sehr, sehr viel, wenn man einmal tief ein- und ausatmet. Einfach um den Stress mal ein bisschen abzubauen. Dann kommt A für analysieren. Kann man auch alles ins Englische übersetzen, analyze, also die Worte sind kompatibel.
Ja.
Analysieren, einmal gucken, was habe ich hier für eine Lage, was ist hier wirklich? Und das nicht emotional, sondern objektive Bewertung dieser Lage.
Mhm.
Dann kommt das F für Fokus, die eigene Stärke und die Erfahrung ins Bewusstsein zu rufen. Zum Beispiel auch mit gewissen Sätzen wie, ich bin vorbereitet, ich habe das schon geschafft und ich weiß, was ich tue. Weil letztendlich trainieren wir sehr, sehr viel für das, was wir tun. Und wir können auch alles packen. Man muss bloß die objektive Lage im Blick behalten. Also einen Fokus darauf zu setzen. Und zum Schluss dann das E wie Energie freisetzen. einfach ins Handeln zu kommen. Und da kann man zum Beispiel auch im Löschfahrzeug schon kurz zuvor man aussteigt und an der Einsatzstelle ankommt, vielleicht einen gemeinsamen Satz oder wie auch immer sagen, wie wir schaffen das oder wie man es bei Chuck und Larry kennt. Wir gehen da gemeinsam rein und kommen gemeinsam wieder raus. Ja, ja. Wie auch immer, so eine gemeinschaftliche Sache. Und diesen Satz sich dann nochmal zu sagen und direkt ins Handeln zu kommen. Dann kann ich schwere Ereignisse recht gut und fokussiert überstehen.
Wow, ja, danke.
Ja.
Das hört sich gut an.
Ja, ist auch wirklich sehr gut. Wir haben auch Psychologen zu diesem Thema, wo wir immer in Absprache mit sind, dass das natürlich auch so ein bisschen Hand und Fuß hat, was wir da tun und Sinn macht. Aber ja, ich bin gespannt, ob sich das Ganze in der Feuerwehrwelt etabliert, weil es doch noch sehr anders ist. Ja, früher gab es den Schrank des Vergessens, Schnapsflasche raus nach einem schweren Einsatz, einschenken, trinken, Schnapsflasche wieder in den Schrank, zumachen und dann ist fertig.
Ja. Genau.
Das sind wir heute nicht mehr. Wir müssen reden über unsere Gefühle. Wir müssen reden über das, was wir erlebt haben, um es zu verarbeiten. Das ist A und O.
Auch die Männer da draußen.
Auch ganz die wichtig. Männer, ja. Die Dunkelzahl ist ganz groß.
Genau. Die großen Helden in der Feuerwehr dürfen auch über ihre Probleme sprechen.
Genau. Ich kann ja mal einen Anfang machen.
Ja, mach mal einen Anfang. Ja? Genau.
Ich meine, mit so langer Erfahrung hat man viel gesehen. Und man braucht es auch nicht verschönigen. Feuerwehrrettung ist nicht nur Heldentum, sondern es steckt auch was dahinter. Und da stecken viele Geschichten dahinter, die man als Retter oder auch als Bestatter einfach sieht, wo anderen Menschen überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Form zu Gesicht bekommen, wo sie vielleicht gar nicht mal mitkriegen, dass es sowas gibt. Und ich denke, jeder kann sich auch vorstellen, wie es sein muss, wenn man Bekannte in irgendeinem schweren Einsatz hat, wenn man Bekannte reanimieren muss, wenn man Kinder hat, die verstorben sind. Wenn man selbst noch Kinder hat, das triggert nochmal mehr an. Das sind alles Momente, die sind sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Und dann kommt es auch immer drauf an, wie geht's mir selbst persönlich? Man muss wissen, dass die eigene Psyche nicht nur von diesem Einsatzereignis abhängt, sondern auch von diesem Ereignis, was so über den Tag passiert ist. Um einen guten Mentor von uns, den Herrn Martin Jakubay, zu zitieren, der in der Landesfeuerwehrschule tätig war und auch die Einsätze psychologisch von Winnenden und das Flugzeugunglück von Überlingen geleitet hat, also sehr viel Erfahrung hat. Der hat uns mal erzählt, stellt euch eure Psyche, eure Seele wie ein Glas Wasser vor. Und jedes Mal, wenn über einen Tag verteilt irgendwas passiert, was negativ ist, füllt sich dieses Glas. Ja? Und der Einsatz zum Schluss, der füllt auch noch mal ein bisschen was in das Glas Wasser. Und vielleicht, wenn der Tag gut verlaufen ist, würde es gar nichts passieren. Wenn aber an dem Tag schon, ich zu spät zur Arbeit gekommen bin, Ärger mit meiner Freundin hatte und oder
so
wie auch immer.
Kreis vorher schon hatte.
Genau. Dann kann das ganz, ganz böse enden. Weil was passiert, wenn ich einen Schluck, einen Tropfen Wasser in ein volles Glas Wasser mache? Es kommt nicht nur der Tropfen raus, sondern es läuft über.
Ja.
Und da muss ich wissen, wie mein Glas gefüllt ist. Dafür muss ich reflektieren. Dafür muss ich gewisse Techniken beherrschen. Und das ist unser Ansatzpunkt.
Wow. Und das von einem Mann zu hören, ich bin fasziniert.
Ich kann auch gern mal eine Geschichte erzählen, wo es bei mir so war. Da war ich mitten in einer Trennung, hat sich damals meine Freundin von mir getrennt. Mhm. Es war dann ein Routineeinsatz, der bestattungstechnisch auf mich und Dominik zukam, wo wir von der Kriminalpolizei angerufen wurden. Da gab es einen Suizid, auf das ich jetzt mal aus Datenschutzgründen näher eingehen möchte. Aber letztendlich, davon abgesehen, dass die Situation vor Ort mehr als brutal war und sowieso schon belastend, war es so, dass ich in der Trennung gesteckt bin und psychisch nicht auf der Höhe war. Ja, also das muss man wirklich wissen und sich auch eingestehen.
Ja.
Und da kam dann die Triggersache dazu, dass die verstorbene Person von den Haaren und der Optik ähnlich aussah wie meine Ex-Freundin und die Angehörigen diese Person suchten, und zwar in der gleichen Stadt, in der meine Ex-Freundin gewohnt hat. Und das sind die gewissen Trigger, die kommen, und da kann man gar nichts machen.
Was für
Zufälle. Das kommt einfach so. Ja.
Ja.
Das Dominik hat es zum Beispiel am Anfang erst gar nicht realisiert, weil er sieht ja das nicht. Das ist für ihn jetzt nicht im Fokus, aber für mich sticht es so rein und dann kann das wirklich extrem werden. Und da musste ich auch reden, da musste ich mit eingestehen, wir müssen reden. Und wir haben einfach den Einsatz immer wieder wiederholt und drüber geredet und drüber geredet. Und das ist eine Art der Verarbeitung, die ganz wichtig ist. Bloß nicht mit nach Hause nehmen und für sich irgendwo, ja, schweigen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann.
Ja, also ich hatte auch schon tatsächlich einige Einsätze, wo ich drüber reden musste. Also gerade, wo du jetzt deine Ex-Freundin ansprichst. Ich war ja ganz lange Zeit mit Trico zusammen in der Feuerwehr. Und das war einerseits total toll, weil wir waren ein super Team, wir haben uns total ergänzt. Ich liebe ihn im Einsatz, der ist total ruhig, der hat voll den Überblick und weiß total viel, von ihm kann man total viel lernen. Ich hatte aber die Situation, dass der Melder ging und es hieß Dachstuhlbrand und wir haben neben der Feuerwehr gewohnt und Rico rennt los und schreit noch so, ja, er gibt Gas, ne, wie halt so ein Mann, er rennt schon mal weg, er weiß, vorne mitspielen. Und was dann zu Hause passiert ist, erzähle ich in meinem Buch. Fakt ist, am Ende von diesem Einsatz oder in der Mitte des Einsatzes hat es Rico auf das erste Auto geschafft. Er war Angriffstrupp und stand in dem Haus vor einer Türe am Dachstuhl, wo es hinten dran gebrannt hat. Und ich habe es nicht aufs erste Auto geschafft. Ich habe es auch nicht aufs zweite Auto geschafft, sondern ich saß in der Einsatzzentrale und habe über Funk gehört, wie Rico sich mit dem Gruppenführer und so weiter auseinandergesetzt hat und die gesprochen haben, wie wir beobachten den Rauch und es könnte zur Durchzündung kommen. Und ich habe das vor Augen gesehen, Rico steht da oben vor dieser Tür und ich weiß, er weiß alles, was er macht und er kann auch den Rauch lesen. Und trotzdem war es so für mich, ich war so fix und fertig, ich habe angefangen mit heulen, ich hatte so panische Angst, was mit dem da oben jetzt passiert. Also ich hatte tatsächlich so einen richtigen Zusammenbruch-Trigger, ich weiß nicht, was mich da, natürlich gefühlstechnisch, mein Partner öffnet jetzt gleich diese Tür, wenn der Dachstuhl da oben, natürlich so horrorfilmmäßig, der ist explodiert und dann ist der tot und was weiß ich. Und mir ging es so schlecht, also da musste ich tatsächlich mit in der Feuerwehr betreut werden. Das Ende vom Lied, der Einsatz ging Gott sei Dank gut auf, aus, die konnten den Dachstuhl brandlöschen, es war keine Durchzündung und so weiter. Aber ich habe dann tatsächlich eine Hilfe gebraucht, nur weil ich als Partner vom Partner, der im Einsatz an vorderster Front war.
Du hast einfach deine Ängste gehabt, das ist vollkommen verständlich.
Genau, ich bin da völlig in dieser Angst versunken.
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, wo du ansprichst. Auch das ist in unserem Seminar ein ganz großer Punkt. Wir geben sogar was mit für die Partner und Partnerinnen vor, wo zu Hause sind, weil letztendlich wird der Einsatz oftmals auch zu Hause verarbeitet, nur ungern, weil man will es nicht mit nach Hause nehmen, will es dort nicht erzählen, keine Frage. Aber dennoch merkt es die Familie, es merkt auch das Kind, wenn der Papa auf einmal anders da und ruhig ist. Und die Frau, die weiß nicht, was toll zu tun, dann fragt sie ihn, dann überfordert sie ihn vielleicht. Auch da haben wir wirklich mit Psychologen abgeklärte Dinge, die eine Partnerin oder ein Partner tun kann, wie sie mit der Situation klarkommt, wie es sich anfühlt für einen Partner. Das können wir uns nicht als Feuerwehrmann vorstellen, wenn wir rausfahren und die Partnerin schaut aus dem Fenster raus und sieht, die Bude brennt in voller Ausdehnung. Ich sehe den Rauch schon bis dort und weiß, mein Mann geht da irgendwo ins Feuer rein. Das ist ein scheiß Gefühl, das kann ich komplett nachvollziehen. Und das sind auch Dinge, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Das gehört dazu. Das ist unsere Stütze, unser Rückgrat.
Ja, und ich konnte ja mit meinem Partner, also ich habe ja mit Rico mich dann trotzdem intensiv drüber unterhalten. Ja. Also ich hatte ja das Glück oder damals, dass ich mit ihm wirklich über jeden Einsatz, der mich belastet hat, sprechen konnte. Ja. Mit diesem krassen Bahnunglück, wo ich immer noch die Dinge riech und die Bilder vor Augen habe. Da erzähle ich tatsächlich immer gerne drüber, weil es einfach meine fast intensivste oder mein fast intensivster Einsatz war, den ich erlebt habe, wirklich mit Gerüchen und mit Träumen, also Dinge, die mir so nahe gingen. Und dank Rico, der bei dem Einsatz mit dabei war, konnte ich das wirklich gut verarbeiten. Wir sind immer wieder zur Einsatzstelle gefahren. Mhm. Wir haben immer wieder drüber gesprochen, was das Kreuz bedeutet, wo was lag. Und genau, ich habe in Dominiks Folge ausführlich darüber gesprochen, oder wenn die Folge noch nicht erschienen ist, werde ich ausführlich darüber sprechen, über das Bahnunglück. Und das ist krass, was Sprechen tatsächlich ausmacht. Oder Dominik hat auch gesagt, er schreibt gerne Dinge auf.
Genau. Das ist auch eine sehr wichtige Sache, Schreiben. Das sind alles so Dinge, die sind in der heutigen Welt vielleicht noch etwas belächelt, ja. Gerade wenn man auch jetzt mal noch einen Schritt weiter geht, das Innehalten, vielleicht auch mal das, man nennt es Meditieren, ich sag's für welche, die es nicht gern hören, sag ich, setz dich hin, mach deine Augen zu und halt die Fresse. Und denk einfach mal an nichts oder lass mal deine Gedanken laufen. Das muss man irgendwann mal tun, weil sonst ist der Gedankeapparat, der läuft und läuft und läuft und ich verarbeite überhaupt nichts. Und da ist eben auch der Punkt, wie du gesagt hast, das Aufschreiben, was der Dominik erwähnt hat, sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja.
Und das gilt auch für Männer.
Ja,
egal für wen.
Genau.
Ja, die Feuerwehr ist einfach noch eine Männerdomäne, deswegen sprechen wir hier wahrscheinlich auch noch einen Großteil aktuell davon an. Aber schneidet euch vielleicht mal eine Scheibe von der Frau ab, die sind dahingehend schon ein Stück vor uns.
Ja, und ich finde Männer, die über ihre Gefühle sprechen, männlicher als Männer, die sagen, oh ja, ich trinke Bier und dann ist's gut oder so. Also tatsächlich dieses drüber sprechen, auch Gefühle zulassen und sich weiterzuentwickeln, das ist tatsächlich, finde ich, viel männlicher und mutiger vor allen Dingen.
Genau, das Thema Mut ist viel stärker, so vor allen Dingen über seine eigenen Gefühle sprechen zu können, seine eigenen Gefühle sich bewusst zu werden und überhaupt mal seine eigenen Gefühle zu analysieren, das tut weh. Das tut sehr, sehr weh. Und da hat jeder Schiss davor.
Ja.
Und das zu tun, das braucht Stärke.
Aber man wächst ja dadurch, wenn man durch diese Gefühle durchgeht. Und was tut im Leben nicht weh? Also alles, was einen weiterbringt und Weiterentwicklung ist, sind Schmerzen manchmal.
Genau.
Es ist immer mit Lernen verbunden. Und aber also für mich ist zum Beispiel das ganz wichtig. Ich könnte ohne Weiterentwicklung im Leben gar nicht leben.
Genau, ich sehe es genauso. Ich zitiere immer gern diese Sache, dass das chinesische Schriftzeichen für Krise und Chance das gleiche ist. Und das ist nun mal so. Aus jeder Krise hast du eine Riesenchance auf Wachstum. Aus jeder Krise lernst du. Und wenn ich ein Leben hätte, wo nie was passieren wird, dann wäre ich am Ende des Lebens, hätte ich wahrscheinlich gar nichts für mich mitgenommen. Wir lernen halt durch unsere Dinge, die so passieren und durch alles, was Schlechtes passiert, kann ich auch wiederum profitieren für mich und kann was Positives mit rausnehmen.
Ja.
Wenn ich mich getraue, dem Ganzen ins Gesicht zu schauen und mir davor flüchte und eins auf hart mache, weil das funktioniert halt nicht.
Ja. Also liebe Männer da draußen, seid mutig, traut euch, redet über eure Gefühle.
Scheinbar kommt's gut bei Frau an.
Ja. Wir Frauen lieben Männer, die über Gefühle sprechen.
Zum Thema schwere Einsätze, was es alles so geben kann. Wir haben uns ja, haben auch immer regen Austausch mit den Feuerwehren, mit den Kameraden vor Ort. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, sind Einsätze mit Tieren zum Beispiel. Wir hatten eine Feuerwehr, da hat ein Ökonomiegebäude gebrannt mit 120 Rinder drin.
Ach Gott.
Die sind alle qualvoll verendet. Ich zitiere die Aussagen. Man hat das Poltern der Rinder und das Schreien gehört und dann wurde es leiser und leiser. Und die sind zum Teil brennende, dampfende Kühe auf den Feldern rumgerannt. Das Wasser war knapp und zum Schluss hatte die eine Bergung von 120 toten Rindern, wo sie durchführen musste. Aber richtig gehandelt unter Aufsicht der PSNVE mit Vorbesprechung und Nachbesprechung, weil das kann auch sehr belastend sein. Darf man nicht einfach so auf die Seite schieben.
Also gefühlstechnisch geht es mir sehr nah. Ich habe es tatsächlich noch nie erlebt. Also ich hatte noch nie einen Unfall, außer eigene Katzen, die überfahren worden sind, die ich von der Straße abkratzen musste mit meinen Kindern nebendran, die wir dann gemeinsam im Garten beerdigt haben.
Warum nicht?
hatte ich noch nie Einsätze, aber das stelle ich mir so grausam vor. Also die haben ja auch Gefühle, wenn ich höre, Kühe, die, also ich kann mir das richtig vorstellen, die schreien und, oh Gott, nee. Auch da, Gerüche, das ist, da braucht man Hilfe beim Verarbeiten, ganz klar.
Ja, definitiv. Ich zitiere oftmals gern bei uns im Seminar das Thema Gerüche und Geruchstrigger. Ich kann mich erinnern, mein erster schwerer Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person, das ist auch so ein gewisser Geruch, der dort entsteht. Nicht nur das Blut, sondern auch das Öl, die Klimaflüssigkeit, was auch immer. Das ist so ein säuerlicher Geruch. Jeder, der diesen Geruch riecht, verknüpft es automatisch mit dem Bild. Verkehrsunfall.
Ja.
Und das sind einfach Dinge, den Geruch habe ich noch Tage später in der Nase, obwohl er eigentlich schon weg ist. Das gleiche, wie wenn ich dir jetzt ein schmackhaftes Essen erzähle. Das kannst du dir vorstellen und dann ist es auf einmal, schmeckst du es dann auch vielleicht.
Genau.
Ja. Und das muss man auch wissen, dass auch sowas triggern kann. Ja, kommt ein gewisser Geruch auf einmal oder ein ähnlicher Geruch und ich habe ein Erlebnis dazu, dann kann mich das auch aus dem Nix, aus der Bahn werfen.
Das kann einen, also tatsächlich im realen Leben hatte ich das auch schon. Ich weiß nicht mehr warum, wir waren in einer Schlachterei Ich versuche alles zu rekonstruieren, warum ich dort war. Aber ich habe dort einen Esel gesehen, der da hing also geteilt, und ich habe dieses Blut gerochen und ich hatte sofort dieses Bahnunglück in meinem Kopf. Also ich weiß nicht immer, also man verknüpft das sofort automatisch.
Ja, ja.
Ich hatte auch Situationen, da kam ich habe zugeschaut, wie eine Kuh ein Kälbchen auf die Welt gebracht hat. Das ist der gleiche Geruch wie beim Bahnunglück.
Ja, ist richtig, ja.
Also das geht so schnell, ein Schwups und schon ist man bei einem super freudigen Ereignis und ist gespannt, da kommt ein Kälbchen raus und ziehen und man ist eigentlich drin und man riecht es und denkt, und schon hat man wieder diese Person auf den Schienen im Kopf.
Ja. Ich kann auch mal aus dem Einsatzerlebnis zitieren, bei uns in der Freiwillige Feuerwehr. Da hatten wir auch einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße. Und ja, es waren zwei reanimationspflichtige Leute, eine im Auto gesessen und eine Person außerhalb. Als ich dann als Gruppeführer um das Fahrzeug rumging, ist hinter auf der Heckscheibe, ist mir dann der Feuerwehraufkleber aufgefallen. Und das ist auch so ein Moment, da geht dir der Arsch auf Grundeis. Ja. Da Schockstarre, ja. Da das typische Gefühl, wenn Adrenalin komplett durch den Körper geht und du ein Kloß im Hals hast. Und das ist der Moment, wo du wirklich dann auch zum Beispiel unser Stopp-System gut anwenden kannst, unser Safe-System, Entschuldigung, gut anwenden kannst, dass du einfach dich wieder fokussierst. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kann sowas ja wirklich auch ernsthafte Folgen haben. Was ich eben auch immer empfehle, ist, egal was für einen schweren Einsatz, wir reden jetzt wirklich von größeren, schweren Einsätzen, man hat, dass man eine Einsatznachbesprechung macht, dass man die Einsatzkräfte zusammennimmt, dass man auch ehrlich sagt, was passiert ist, nicht verschönigen, sondern ehrlich klar sagt, was passiert ist und alle auf einen Stand bringt und auch nochmal dort hinweist, dass es wichtig ist, sich selbst auf sich selbst zu schauen und auf die Kameradinnen und Kameraden zu schauen, weil letztendlich ist genau das, was wir auch mit unserem Seminar ändern wollen, dass die Feuerwehren ein Safe Space werden, dass es wie meine Familie wird, dass jeder auf jeden schaut, dass einfach mehr Bewusstsein für das Ganze ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Männer endlich mal lernen, mit Gefühlen umzugehen. Ja. Wir müssen miteinander das Ganze als Familie, als Feuerwehrfamilie handeln können, sodass jeder, dem es schlecht geht, dass er weiß, in meiner Feuerwehrfamilie, da wird auf mich aufgepasst, da habe ich jemand und ich bin genauso auch für die anderen da.
Da können wir reden. Allerdings muss man das Safe auch erstmal lernen. Ne? Da kommt ihr wieder ins Spiel, Project for Life.
Ja.
Weil wenn man davon natürlich keinen Plan hat, kann man es auch nicht anwenden.
Das ist richtig. Es fängt ja bei uns schon recht früh an. Das ist auch so ein Ding, dass wir nebenbei noch sehr uns dafür einsetzen, ist der Kinderschutz. Mhm. Weil als Bestatter macht man ja auch viele Dinge mit, die ja Kinder betreffen, Jugendliche betreffen. Und ja, die Tendenz von Suizid bei jüngeren Menschen wird nicht gerade weniger. Und wenn man manchmal mitbekommt, man hat ja auch dann den direkten Draht, ja, manchmal kennt man die Leute, und sich dann überlegt, warum das so passiert ist, dann denkt man manchmal, hey, wenn man dir vielleicht mal in der Schule erklärt hätte, woran erkenne ich eine Depression? Eine Parabel weniger, aber dann vielleicht, wie hole ich mir Hilfe? Ja. Einfach diese wirklich wichtige Dinge im Leben mitzugeben, was ich wirklich vom Leben zum Leben brauche nachher. Jeder wird eine Trennung durchmachen. Ja. Ja, geht man das Thema in der Schule an? Nein, nicht wirklich.
Das Liebesystem.
Ja, aber das sind oftmals Gründe. Eine Trennung oder so ist ein Grund für einen Suizid von einem jungen Menschen, wo wir dann nachher denken, das muss nicht sein.
Das ist alles schrecklich, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, dass nur weil man es nicht gelernt hat, sich ein junger Mensch wegen einer Trennung, die man ja, wie jeder weiß, verarbeiten kann, nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch, sich das Leben nimmt. Wie schrecklich das wirklich ist.
Ja, und wie verzweifelt die Personen selbst sind.
Ja.
Und wie offensichtlich manchmal auch die Anzeichen sind, wenn man so im Nachhinein danach sieht, was die Person von sich gegeben hat. Hatten wir auch schon wirklich im engsten Kreis gute Freunde, die sich das Leben genommen haben, wo auch für uns total schockierend war. Man muss einfach lernen, genauer die Leute zu beobachten, sensibler für das ganze Thema zu sein. Ist einfach essentiell wichtig.
Ja, nur wir können uns leider nicht um alles in dieser Welt kümmern.
Auf keinen Fall.
Das Schulsystem, ja, darüber reden wir garantiert nicht.
Nein, definitiv.
Da gibt es einiges, was man verändern könnte und müsste, um die Kinder auf die Realität vorzubereiten. Und ja, anderes Thema. Das darf gerne jemand anderes im Podcast machen.
Sehr gerne.
Wir bleiben bei der Feuerwehr und wir haben unsere eigenen Themen. Genau, ihr habt, wie du vorhin schon gesagt hast, trotzdem noch weitere spannende Themen. Dann darfst du jetzt weiter über den Kinderschutz sprechen.
Ja, eben wie gesagt, für uns ist ganz wichtig, dass die Kinder ordentlich vorbereitet werden, dass die Kinder was fürs Leben lernen. Und was ich sehr schön finde, ist, unsere Jugendfeuerwehren, unsere Kinderfeuerwehren, die haben ja auch einen pädagogischen Auftrag ein Stück weit. Ja, wenn ich so überlege, ich als kleines Kind, ich war in der Jugendfeuerwehr und dann war ich abends vielleicht noch ein bisschen unterwegs und meine Eltern wussten, der ist in der Feuerwehr, da ist alles gut. Ja. Und auch hier sind gute Ansatzpunkte, einfach die jungen Menschen auf gewisse Dinge vorzubereiten, dass sie später lernen, mit diesen Sachen umzugehen. Und ja, die Schule tut's halt nicht in diesem Umfang, wo sie es müsste.
Das heißt, man könnte dieses Safe-System auch schon in der Jugendfeuerwehr anreißen?
Definitiv gibt es für alles, was wir tun, auch eine kindgerechte Möglichkeit.
Das hört sich auch gut an.
Ja, letztendlich sind die Kinder von heute unsere Zukunft von morgen.
Genau.
Und die Generationen wandeln sich ja auch. Wenn man früher über Meditation gesprochen hat, dann hat man es verknüpft mit was auch immer, ja. Heutzutage, heutzutage ist irgendwo doch ein Stück weit Standard geworden in der Gesellschaft. Man tut's anerkennen.
Ja.
Und die jetzige Generationen wachsen ja auch schon ein Stück weit bewusster auf, muss man sagen. Und wir können nur davon profitieren, wenn wir unsere Jugend gut darauf vorbereiten, das Leben auch bewusst zu meistern. Das könnte ganz im Ernst mit gewissen Dingen richtig zuhören, weniger Ego, das wäre wahrscheinlich die Formel für Weltfrieden.
Stichpunkt für die lieben Männer.
Zum Beispiel. Genau. Ja, was wir auch ganz neu gegründet haben, ist eine Facebook-Gruppe.
Okay.
Einsatzkräfte im Gespräch. Da sind mittlerweile circa 50 Personen drin. Ist eine geschlossene Gruppe, also muss man bei uns auch eine Anfrage stellen. Kann dort gerade jeder rein. Und dort werden über Erlebnisse erzählt. Da werden Geschichten erzählt im geschützten Rahmen, was so erlebt wurde und wie auch mit umgegangen wurde. Da haben wir Geschichten aus, ja, ich sage jetzt mal, Erfahrungsberichte von damals, von der Love Parade zum Beispiel.
Oh.
Die Massenpanik.
Ja.
Wirklich ins Detail geschrieben. Wir haben sehr viele Geschichten, die ja 2-3 Seiten voll wahrscheinlich füllen würden, wo dann ganz unten drunter steht, wow, ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, es aufgeschrieben zu haben und habe damit nochmal was verarbeitet. Danke.
Ja, ja,
und
gut.
Dann kommt die Kommentare der Community in der Gruppe. Somit schaffen wir einfach einen Bereich, wo Leute hin können, wenn sie Redebedarf haben. Und genau das ist Ziel, dass wir das in jede Feuerwehr kriegen. Dass ich bei jeder Feuerwehr, bei meiner eigenen Feuerwehr auch einfach reden kann, wo ich weiß, da werde ich ernst genommen und da kommt auch was zurück. Ja.
Das unterstütze ich sehr gerne mit diesem Podcast.
Dankeschön.
Also geht auf Facebook, wenn ihr auf Facebook seid und schaut nach der Gruppe.
Genau, Einsatzkräfte im Gespräch. Genau. Was wir auch haben seit ganz Neustem, wo wir sehr stolz drauf sind, es ist ja so, dass gerade in Deutschland oder auch wahrscheinlich auch in anderen Ländern es sehr schwierig ist, psychologische Hilfe schnell zu kriegen, wenn man sie braucht.
Ja.
Also professionelle psychologische Hilfe. Die PSNV kann das ein oder andere abfangen, aber letztendlich ja, dauert es einfach zu lange, bis wirklich Versorgung kommt. Und wir haben es geschafft, bisher 2 Psychologinnen, die beruflich Psychologinnen sind, zu gewinnen, dass sie ehrenamtlich für uns da sind. Wir haben eine Checkliste. Wenn wir eine Benachrichtigung bekommen, also wir bleiben auch immer offen für alle, wo wir das Seminar hatten und jeder kann uns anschreiben. Und wenn wir gewisse Punkte hören, ja, die auf der Checkliste sind, wo uns sagt, Achtung, gefährlich, dann können wir an die vermitteln und die tun quasi präventiv, erste-hilfemäßig die Person etwas stabilisieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass die Psychologinnen sagen, ehrenamtlich, jawohl, da haben wir auch eine, deren Papa selbst Feuerwehrmann war, jahrzehntelang selbst eine Depression hatte und sie war auch für die Polizei als PSNVE zuständig, also auch noch die Erfahrung dazu, das ist natürlich gigantisch, ja. Genau.
Ah, das ist gut, ja.
Und letztendlich, was wollen wir mit unseren Seminaren erreichen? Neben der wirklich Safe Space in die Feuerwehr zu bringe, weil man das kein Kamerad und keine Kameradin jemals irgendwelche Dinge durchmachen muss, wie wir sehr oft leider auch in Geschichten haben, dass Personen Suizid begehen, weil sie mit den Situationen nicht klarkommen, dass ja sie in Alkoholkonsum verfallen, dass letztendlich durch ein schweres, belastendes Ereignis die Familie kaputt geht, der eigene Betrieb kaputt geht. Man muss auch ganz klar sagen, sehr viel von uns sind freiwillige Feuerwehren.
Ja.
Und da kriege ich natürlich von der Unfallkasse gewisse Unterstützung, aber letztendlich mein Leben, ja, meine Firma, das geht unter Umständen alles kaputt. Und da habe ich niemand, der mich dann auffängt. Und da haben wir Leute, die noch jung sind, noch unter 20 und schon eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Und da wollen wir ansetzen, dass niemand von uns, der freiwillig seine Freizeit hier einsetzt, ja, und diese ganzen Dinge sieht, die man manchmal denkt, wie schön wäre es, wenn ich es nicht sehen würde,
ja,
dass so jemand dann auch noch darunter leidet und das, ich sag mal, vielleicht auch das ganze Leben, ja, damit belastet ist und auch die Lebensqualität eingeschränkt ist. Das wollen wir nicht und das ist das größte Ziel, was wir haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass jeder, und das ist unsere Herzensangelegenheit, jeder der Rettungskräfte in ganz deutschsprachigen Raum zumindest, unseren Seminar, unser Vortrag hören darf, dass er die Chance bekommt, um einfach diesen Werkzeugkasten, den wir ihnen mitgeben, im Geiste zu besitzen. Wir können uns nicht auf alles vorbereiten. Feuerwehr ist gerade Rettung. Es kann immer was ganz anderes passieren. Wir haben schon Einsätze gehabt, wo ich gedacht habe, okay, bei Cobra 11 kann man so viel vielleicht erwarten, aber ja, nicht bei uns, ja. Aber letztendlich geben wir einen Werkzeugkasten mit an die Hand und da sind verschiedene Schubladen drin und die können verwendet werden und gezogen werden, je nachdem, was ich für ein Ereignis habe. Und da ist unser Wunsch einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, diesen Werkzeugkasten für sich zu haben und dass er dann niemals in so ein Loch fällt.
Wow. Ja, Tim, wir müssen unseren Podcast leider hiermit beenden.
Zumindest diese Folge.
Diese Folge, genau. Ich stelle dir noch eine wichtige Frage. Die stelle ich jedem Gast zum Abschied. Was hast du immer in deinem Kühlschrank?
Saure Milch.
Auch eine gute Antwort. Das hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Wir haben ja festgestellt, jeder hat so seine ganz speziellen Antworten. Aber cool. Saure Milch. Ja, ihr Lieben da draußen, das war wieder eine Podcast-Folge von Marie Brent. Wenn ihr eine weitere Folge mit Tim oder mit Dominik oder beiden, und vielleicht schafft man das ja irgendwie mal auch so einen Dreier-Podcast hinzubekommen, hören wollt, dann schreibt doch einfach in die Kommentare oder auf Instagram oder Facebook uns und dann werde ich die zwei wieder lang geplant kurzfristig besuchen.
Wir freuen uns.
Und wir nehmen eine weitere Folge auf. Ja, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast, aktiviert die Benachrichtigung und wenn euch Marie Brent gefällt, dann teilt den Podcast gerne mit all euren Freunden da draußen. Folgt mir und natürlich auch Tim auf Instagram. Ich heiße Marie Trappen. Wie heißt du?
Fireman Tim.
Fireman Tim.
Fireman.Tim.
Ganz wichtig. Ich schreibe es euch auch unten nochmal hin. Ja, in dem Fall bis zur nächsten Folge von Marie Brent. Tschüss.
Marie Brent, der Feuerwehr-Podcast.